ARD.
Und ich kenne Orte in Deutschland, wo Jugendliche 2 Bushaltestellen früher aussteigen aus dem Bus, eine halbe Stunde zu Fuß gehen, um in den Bus wieder einzusteigen, weil sie am zentralen Unibus-Parkplatz nicht mehr sicher umsteigen können, weil sie Angst haben. Und solche Dinge will ich nicht verharmlosen. Die gibt es. Aber ich kann sagen, ich bin seit 20 Jahren mit dem Thema Gewalt und riskant agierende Kinder und Jugendliche konfrontiert. Ich habe in den letzten 3 Jahren nichts gesehen, was ich nicht insgesamt in diesen 20 Jahren immer und immer und immer wieder mal gesehen habe.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume. Wenn Kinder und Jugendliche durch alle Raster fallen, wenn keine Hilfe mehr greift und das System überfordert ist, dann spricht man oft von Systemspringern. Doch was sagt dieser Begriff eigentlich über die Betroffenen aus und über das System selbst? Menno Baumann ist Professor für Intensivpädagogik an der Fliedner Fachhochschule Düsseldorf und einer der führenden Experten für das sogenannte Hochrisikoklientel in der Kinder- und Jugendhilfe. Er hat den preisgekrönten Film Systemspringer wissenschaftlich begleitet und setzt sich in der Forschung und in der Praxis für ein tieferes Verständnis von Kindern mit extremen Herausforderungen und extremem Verhalten ein. In dieser Folge sprechen wir über die Dynamiken scheiternder Hilfeverläufe, die Rolle der Schule im Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten und darüber, wie eine verstehende Diagnostik und intensive pädagogische Begleitung neue Wege eröffnen kann. Lieber Menno, danke, dass du heute Zeit gefunden hast.
Ja, sehr gerne.
Menno, du hast einmal gesagt, ein Kind ist für mich niemals ein Systemsprenger. Was meinst du damit und warum ist dir diese Differenzierung so wichtig?
Naja, der Begriff Systemsprenger ist natürlich hakelig. Abgesehen davon, dass eine der Nebenwirkungen dieses Kinofilms ist, dass ich fand den Film fantastisch, weil er es schafft, eine spannende Geschichte zu erzählen, die das Publikum interessiert und über die sich Fachleute nicht totlachen. Also das ist schon mal ein Kunstwerk als solches. Hätte ich sowas gemacht, wäre er 7 Stunden lang und gähnend langweilig. Mhm. Und ich sag mal, immer wenn beim Tatort das Jugendamt auftaucht, dann weiß man auch, was die Stunde geschlagen hat, dann wird's lächerlich. Und das ist dem Film gelungen. Die unerwünschte Nebenwirkung ist seitdem, weiß jeder, was ein Systemsprenger ist oder bildet es sich ein. Ich habe manchmal so, vor kurzem hatte ich einen stellvertretenden Schulleiter, der sagte zu mir, ja, weiß ich wohl, davon haben wir hier 8 Stück in jeder Klasse sitzen. Und dann muss ich doch sagen, so, nein, du weißt es nicht, da fehlt was an Verständnis. Und für mich ist der Punkt, der Blick Systemsprenger auf das Kind, der ist viel, viel zu knapp. Ich finde es ganz gut, dass uns dieser Begriff im Halse stecken bleibt. Ich will gar keinen politisch korrekten Begriff. Aber ich gendere diesen Begriff zum Beispiel auch nicht, obwohl ich eigentlich schon auf eine diversitätssensible Sprache zu achten versuche. Sofern das in meinem Alter noch erlernbar ist, gebe ich mir da echt Mühe. Aber ich gendere diesen Begriff nicht, weil ich nicht einen einzelnen Menschen meine, sondern es ist für mich eher ein Prozessgeschehen. Und wer am Ende durchs Raster fällt, hängt oft mehr davon ab, auf welche Strukturen, zu welchem Zeitpunkt und auf welche Personen ein Kind trifft, als dass ich tatsächlich Kriterien im Kind finden würde. Die haben alle ihr Päckchen, aber wer durchs Raster fällt, hängt nicht von dem Päckchen des Kindes ab, sondern von ganz, ganz vielen Prozessen.
Da muss ich kurz noch eine Rückfrage stellen. Warum ist das zum Beispiel im Tatort, wie du es jetzt gesagt hast, meist lächerlich, wenn das Jugendamt kommt?
Naja, da haben wir ja auf diesen Effekt, dass wir da ein sehr, sehr einfaches Bild haben und ein sehr heroisches Kommissarenbild, so nicht? Also ich habe Folgen im Kopf, wo dann der Kommissar das Kind mit nach Hause nimmt, damit das böse Jugendamt es nicht in ein Heim steckt oder so. Das sind Bilder, die reproduziert werden. Die haben weder was mit Jugendamtsarbeit zu tun, noch haben sie was mit der Realität von Heimerziehung zu tun, noch haben sie irgendwas mit der Realität von Polizeiarbeit zu tun. Sondern da wird immer so, das Kind gerät durch ein Verbrechen in Not und das Jugendamt will eingreifen und der Kommissar rettet es. Und das ist natürlich ein Bild, was mit unserer beruflichen Realität rein gar nichts zu tun hat und was auch was mit einfach ganz, ganz schlechter Recherche, was passiert in solchen Momenten, wirklich zu tun hat. Mhm. Und das muss man dem Filmsystem Sprenger lassen. Die haben verdammt gut recherchiert. Die Nora Finkscheid hat Praktika selber in Einrichtungen, in Psychiatrien, in Schulen, in Heimen gemacht, um sich ein Bild zu machen, was passiert da eigentlich. Und dadurch einen ganz empathischen Zugang zum Thema gefunden.
Du hast gerade von einem Päckchen gesprochen, was ja im Grunde alle zu tragen haben. Wir wissen, Kinder und Jugendliche haben gerade in diesen Zeiten noch ein durchaus größeres Päckchen zu tragen als vielleicht vor einiger Zeit. Zumindest wenn man argumentiert vor dem Hintergrund, dass 1/5 der Kinder und Jugendlichen psychische Belastungen haben. Was ich mich gerade gefragt habe, Kann man denn die Ursachen dafür, dass ein Kind, sagen wir es mal etwas abgemildert, nicht ins System passt, ausschließlich, was die Ursachen ausgeht, von außerhalb der Schule finden? Oder ist es auch so, dass das System selbst quasi diese ungünstigen Voraussetzungen noch zusätzlich verstärkt?
Also ich würde sagen, Schule ist da der berühmte Brandbeschleuniger. In der Schule entfaltet sich sehr, sehr viel. So, Schule ist an der Stelle, wenn wir gerade über Kinder und Jugendliche mit sogenannten externalisierenden Verhaltensweisen, also überwiegend Gewalt oder aber auch Kinder und Jugendliche, die einfach gar nicht stillsitzen können oder die verbale Impulse nicht für sich behalten können. Das kann natürlich für die Unterrichtsgestaltung sehr belastend sein. Ich habe ja selber ein paar Jahre als Förderschullehrer gearbeitet. Ich bin mir dessen durchaus bewusst, was es im Unterricht bedeutet, Kinder zu haben, die sich nicht regulieren können. So, und die Ursachengemengelage, die ist natürlich spannend, weil da oft, also eigentlich immer, Dinge zusammenkommen. Einerseits haben wir Kinder, die von Geburt an unterschiedlich sind. Also so diese ganze Diskussion um Neurodivergenz, die ist sehr, sehr spannend. Und jeder, der mehr als zwei Kinder hat, weiß das auch. Kinder reagieren sehr, sehr unterschiedlich auf Außenreize. Ich kann selber auch sagen, ich habe es hier bei uns zu Hause auch erlebt, nicht? Der eine, der um 7:15 nicht im Bett ist und dann bis 11 Uhr nicht mehr zur Ruhe kommt. Das andere Kind, das eigentlich von Geburt an einen sehr flexiblen Tag, Wachrhythmus und total stressresistent war. Das sind ja ganz normale Unterschiede. So, dann haben wir, und wir haben auch Kinder mit einer erhöhten Gefährdung, dann auch eben einfach wirklich psychische Krankheiten zu entwickeln. So, und dann kann man natürlich sagen, die Lebensumstände, die sind für keinen überraschend. Wir wissen, dass es Kindern nicht gut tut, wenn man sie haut. Wir wissen, dass es Kindern nicht gut tut, wenn Eltern sich permanent streiten, erst recht nicht, wenn sie sich um die Kinder streiten, aber auch so, wenn es Gewalt zwischen den Eltern gibt. Wir wissen, dass Armut ein ganz gewaltiger Risikofaktor ist. So, das sind so die Faktoren, wo wir sagen müssen, über die hätte sich selbst der gute alte Pestalozzi nicht gewundert, die kannte er. In unterschiedlicher Abwägung. Für ihn war es nochmal ein Unterschied zwischen Misshandlung und erzieherischer Gewalt. Das würden wir heute zum Glück anders betrachten und sagen, auch erzieherische Gewalt ist Gewalt. Aber das sind Dinge, die sind lange bekannt. Es kommen aber immer auch situative Faktoren dazu. Ich habe mich in den letzten Jahren ja auch viel mit sehr, sehr schweren Straftaten beschäftigt. Gerade auch bei Kindern, wenn die noch nicht strafmündig sind, dann ist Pädagogik dran. Das ist eine gute Entscheidung. Herabsetzung der Strafmündigkeit ist eine Schnapsidee. Es gibt keinerlei wissenschaftliche Evidenz, dass man damit irgendwas lösen würde. Aber da muss natürlich sehr, sehr professionelle Pädagogik und soziale Arbeit ran. Und damit habe ich mich in den letzten Jahren viel beschäftigt. Und gerade bei den Kindern sehen wir doch ganz oft, wie Situationen, das sind Kleinigkeiten, Deutungen, Wahrnehmungen, Stresslevel oder auch Reaktionen, die nicht erfolgen, die etwas auslösen. Und die spielen damit rein. Und davon gibt's in der Schule zuhauf. Wir wissen zum Beispiel, dass bei Gewalt in der Schule die Schüler-Lehrer-Beziehung eine riesengroße Rolle spielt. Wir wissen, dass Stress unter SchülerInnen häufig sich überträgt und dann in der Konfrontation mit Lehrkräften plötzlich explodiert. Also sprich Mobbing kann über Monate Druck machen und am Ende wird das Opfer zum Täter und erscheint dann als der Aktive. Es ist gerade zum Beispiel auch an höheren Schulformen, Gymnasien oder in den oberen Klassen der Gesamtschulen großes Problem, dass Kinder oft hinterrücks, teilweise auch übers Internet so unter Druck gesetzt werden und dann bricht es sich irgendwann Bahn. Und das tut es gar nicht so selten, wenn dann über Leistungsdruck oder über eine schlechte Schüler-Lehrer-Beziehung dann da ein Ventil gesucht wird.
Also quasi der berühmte Tropfen, der das Fass dann zum Überlaufen bringt, wenn man so möchte.
Genau, der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Oder auch einfach, dass irgendwann das Gefühl der Ungerechtigkeit und des nicht geglaubt werdens einfach explodiert. Also wir haben gerade eine Studie mit sehr, sehr, sehr hochriskant agierenden jungen Menschen durchgeführt, eine Interviewstudie. Und die berichten alle, wirklich alle von Gewalt, die sie erlebt haben, dass sie es angesprochen haben. Teilweise Gewalt durch Fachkräfte, also durch Lehrer, Lehrerinnen oder durch SozialarbeiterInnen, aber zum größten Teil durch andere Jugendliche. Sie haben es angesprochen und es wurde bagatellisiert, es wurde nicht reagiert oder es wurden die Täter und Opfer an einen Tisch gesetzt und dann sollte sich der Täter entschuldigen. Was hat ein Opfer in einer Situation, in einer Chance, wo der Täter mit dabei ist, die Wahrheit zu sagen, wenn er der Schwächere ist? So, also auch da, die Umgangsformen sind ein Problem. Umgekehrt wissen wir aber auch, dass die Lehrer-SchülerInnen-Beziehung eine Riesenressource sein kann, dass sie einer der stärksten Faktoren in der Prävention zum Beispiel von Kriminalität darstellt.
Diese Interviews, die du jetzt gerade angesprochen hast, ist das Teil der verstehenden Diagnostik, wie du sie nennst? Und inwiefern würde sie sich unterscheiden von klassischen Diagnoseverfahren? Denn das, was du jetzt gerade berichtest, hast du selber gesagt, bezieht sich ja auf eine jahrelange Forschungsarbeit und ist jetzt nicht irgendwie ins Blaue gesprochen oder irgendwie ein Bauchgefühl, das du hast, sondern du hast ja seit sehr vielen Jahren dich damit wissenschaftlich befasst.
Genau, und mein Zugang ist ein qualitativer. Ich habe hier vor mir ein Tablet liegen, auf dem ich Dutzende von Seiten mit Zahlen liegen habe, falls wir da noch gleich irgendwas brauchen sollten. Aber das ist nicht das, wo ich jetzt hundertprozentig beweglich drin bin. Ich versuche immer zu verstehen, was passiert. Und diese Interviews waren Teil eines Forschungsprojektes einer Doktorandin von mir, die einmal den Rückblick mit Jugendlichen selber auf ihre Schule, auf ihre Hilfe und auf ihre Psychiatriekarriere gewagt hat, wo die Jugendlichen mal selber erzählen sollten, wie habe ich das eigentlich wahrgenommen. Dass diese Hilfen verkracht waren, das konnte man deutlich sehen, aber wie haben sie es eigentlich wahrgenommen, was waren Wendepunkte, aber was waren auch Momente der Hoffnung und Chancen, weil ich glaube, wir müssen verstehen, wie Kinder und Jugendliche ticken und wie sie versuchen, die Welt wahrzunehmen, zu begreifen, wie sie versuchen, sich zu orientieren. Und die verstehende Diagnostik ist der Versuch, für pädagogisch tätige Instrumente zu entwickeln. Wie können wir uns den Innenwelten, wie können wir uns der Wahrnehmung von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien nähern? Während unsere Forschung natürlich auch noch mal ein bisschen in die Metaperspektive. Da geht es dann schon auch um Kategorienbildung, da geht es schon herauszufinden, was für Typen von Gewalt sehen wir, was für Dynamiken sehen wir. Ich kann mal ein Beispiel nennen. Ein sehr spannendes Ergebnis finde ich zum Beispiel, ich habe mich im letzten Jahr mal mit Gewalt gegen Einsatzkräfte, also unsere sogenannte Blaulichtfamilie, auseinandergesetzt. Wenn Kinder, Jugendliche, Rettungssanitäter oder auch Polizisten angreifen. Ich finde das sehr spannend. Kein einziger Jugendlicher, den ich gesprochen habe, weder in meiner pädagogischen Tätigkeit, die ich ja nebenbei auch noch tue, ich bin ja nur Teilzeitprofessor, neben meiner pädagogischen Tätigkeit als auch in der Forschung, habe ich keinen Jugendlichen getroffen, der sagt, in dem Moment, wo ich den Polizisten angegriffen habe, habe ich geglaubt, ich schaffe das, ich gewinne das. Sondern die wussten alle, ich lande auf dem Fußboden, Hände auf dem Rücken und das Knie an einer Körperstelle, wo es mir weh tut. Die wussten alle, das geht nicht gut aus. Die wussten auch alle, hinterher wird die Strafe für das, was ich gemacht habe, was mich überhaupt in Kontakt mit dem Polizisten gebracht hat, sehr viel höher sein, weil ich ihn angegriffen habe. Und trotzdem war Zurückstecken keine Option. Und ich glaube, das ist interessant, das sich mal anzugucken, was heißt das eigentlich? Weil das auch viele Strategien, die wir jetzt in der Bevölkerung, in der Gesellschaft, in der Politik diskutieren, was wir jetzt tun müssen, nochmal in einem anderen Licht leuchten scheint. Und ich glaube, dass das auf die Schule sehr übertragbar ist. Ich glaube nicht, dass irgendein Schüler denkt, ich schlage jetzt meine Lehrkraft oder ich werfe dir jetzt eine bitterböse Beleidigung an den Kopf und hinterher hat die so eine Angst vor mir, dass ich nur noch Einsen und Zweien kriege und meine Schulkarriere gerettet ist. Das glaubt keiner. Sondern wir müssen uns angucken, was ist dieser Moment, in dem ein junger Mensch alle Nachteile in Kauf zu nehmen bereit ist, um nicht zurückzustecken.
Und also ich weiß nicht, ob die Frage nicht nur kontraintuitiv, sondern vielleicht auch naiv ist, aber ist das eine Form von Selbstwirksamkeitserwartung? Also in dem Sinne, dass ich aus einer Ohnmacht herauskomme, weil ich agieren kann, unabhängig davon, ob die Konsequenz davon für mich durchaus schlimm sein kann?
Ja, das ist durchaus von Kind zu Kind und Jugendlichen zu Jugendlichen unterschiedlich. Es gibt die Kinder und Jugendlichen, die sehen einfach rot. Die können in dem Moment, sind die wenig erreichbar, da übernehmen Emotionen die Verhaltenssteuerung und dann gehen die einfach los. Die können es nicht regulieren. Das ist das, was wir zum Beispiel, wenn man es mal nach Schultypen sieht, im Rahmen der sonderpädagogischen Förderbedarfe nicht so selten sieht. Da haben wir es oft mit Kindern zu tun, die Impulse nicht gut kontrollieren können, die sich nicht gut regulieren können. Das sind oft Folgen von Traumatisierungen. spielt beim Autismus-Spektrum eine Rolle. Auch da ist dieser Overflow spielt eine Situation und dann können die nicht mehr und dann müssen die einfach ausbrechen. Das ist so eine Variante. Ich habe den Eindruck, damit kommt Schule eigentlich noch am besten klar. Wir haben aber auch die Variante von Jugendlichen, die so diese, ich sag mal, School of Credibility oder Street Credibility suchen. Das heißt, alleine sich das getraut zu haben, schafft mir Status. Und das ist mir um ein Vielfaches wichtiger, weil ich schon an meine eigene Erfolgsaussicht in der Schule nicht mehr glaube. Das ist eines der quantitativen Ergebnisse, die fehlende Identifikation mit den eigenen Zukunftsaussichten ist ein ganz wichtiger Gewaltprädikator. In unserer Studie zur Straßengewalt haben wir zum Beispiel neuerdings jetzt Gruppen aus sehr ländlichen Regionen drin. Früher war das ein reines Großstadtphänomen. Jetzt sehen wir plötzlich in Anführungsstrichen Jugendgangs, das, was man eigentlich in der Forschung als Gang bezeichnet, haben wir in Deutschland überhaupt gar nicht. Aber wir sehen plötzlich gewaltbereite Jugendgruppen in kleinen Dörfern. Die wissen, wer hier bleibt, hat verloren. Jeder, der kann, jeder, der das Abitur schafft, jeder, der einen Ausbildungsplatz kriegt, wird dieses Dorf verlassen. Wir werden hier übrig bleiben. Und daraus bilden sie dann eine umgekehrte Identität. Aber wir sind die, vor denen alle Angst haben. Spielt auch in Radikalisierung eine ganz enge Rolle. Also ich sehe zwischen gewaltbereiten Jugendgruppen und politischer Radikalisierung im Jugendalter keine großen Unterschiede. Der Unterschied besteht wesentlich darin, dass bei politischer Radikalisierung Erwachsene die Chance nutzen, die jungen Menschen zu instrumentalisieren, was bei gewaltbereiten Jugendgruppen sehr viel dynamischer bleibt. Aber das sind so Prozesse, die machen eine positive Identität aus, wenn ich schon nichts bin, aber ich bin der, vor denen alle Angst haben. Ich bin der, wo, ich sag mal, 2/3 der Lehrkräfte auf dem Schulhof so tun, als hätten sie die Zigarette nicht gesehen. Und dieser Status kann ein Vielfaches wichtiger sein als die Frage, wird aus meiner 5 jetzt eben noch eine 6 und ich fliege von der Schule oder ich bleib einfach nur sitzen. So, da ist nichts mehr zu holen. Von daher ist die Zukunftsvision ganz wichtig.
Ich würde gerne noch mal einmal darauf zurückkommen, welche verschiedenen Drucksituationen auf Kinder und Jugendliche einwirken, die dann gewalttätig werden. Wir hatten ja jetzt eine riesengroße Diskussion nach der Netflix-Serie Adolescence, die sämtliche Rekorde gebrochen hat in der Zahl der Views und auch in der Diskussion danach. Sogar im britischen Parlament wurde das Ganze besprochen. Hast du da einen Gedanken zu, inwiefern diese Serie, die ja durchaus auch sehr feine psychologische Beobachtungen zumindest versucht darzustellen in dieser Drucksituation, den Gewaltausbrüchen und den verschiedenen auch medialen Einflüssen, inwiefern das einer Realität nahe kommt, wie du sie gerade beschrieben hast?
Also zumindest können wir für Deutschland sagen, der deutschen Realität ist es noch relativ weit entfernt. Also was wir schon sehen, ist die körperliche Gewalt. Das ist ja das Spannende. Auch das ist kontraintuitiv. Wir haben Studien mit Lehrerbefragungen, wo doch etwa die Hälfte aller Lehrkräfte davon ausgeht, Gewalt sei in den letzten Jahren gestiegen. Bei den Schulleitern ist es sogar noch mehr. Interessant, da gibt es einen Altersgap. Junge Schulleiter glauben, die Gewalt sei stärker gestiegen als ältere. Also offensichtlich gibt es auch so eine Altersgelassenheit, die da eine Rolle spielt. Aber was ich noch interessanter finde, ist, Schulleitungen werden wahrscheinlich auch sehr viel häufiger mit den Folgen der Gewalt konfrontiert und haben deswegen den Eindruck, sie sehr, sehr viel mehr als als es der Lehrer im Unterricht selber erlebt. Aber wir haben durchaus eine Wahrnehmung, dass Lehrkräfte die Idee haben, Gewalt würde steigen. Wenn wir in die realen Daten gucken, zum Beispiel die Versicherungsdaten der gesetzlichen Unfallversicherung, die sind ziemlich scharf, weil sie zählen jeden Menschen, der sich verletzt in Schule oder auf dem Weg zur Schule oder auf dem Weg nach Hause. Und da gibt es die Kategorie der sogenannten Raufunfälle. Für mich als Gewaltforscher ein total schönes Wort. Raufunfall ist im Körperkontakt mit jemandem anders werde ich verletzt. Und diese Zahl ist in den letzten 20 Jahren halbiert worden. Und wir sehen seit der Corona-Pandemie einen leichten Anstieg, der aber leicht erklärbar ist, weil mit 1,50 Meter Abstand, halben Klassen, nur wenige Monate im Schuljahr in der Schule gewesen. Natürlich haben wir da nichts gesehen, da war die Gewalt sehr, sehr gering. Also wer Gewalt auf Null fahren will, der muss Lockdowns machen. Aber das ist ja nicht das, wie wir leben wollen. So, aber natürlich sehen wir im Moment einen Anstieg, aber wir sind noch lange nicht wieder bei den Zahlen von 2005, 2006, 2007. Da haben wir sehr, sehr viel höhere Zahlen gehabt. Und auch damals herrschte die Meinung, Gewalt wird immer schlimmer. Ich erinnere gerne immer an den Popsong, an den Hip-Hop-Song von der Gruppe Spektakulär, Meine kleine Schwester. Der war 1997 in den deutschen Charts.
Meine kleine Schwester wurde fertig gemacht, ja.
Genau, ja, ja. Ist ein relativ bekannter Song damals, Top 20 und 1997. Und er war schon damals falsch, weil er auch damals schon suggerierte, der große Bruder, der keine Gewalt in der Schule erlebt hat, wundert sich, was plötzlich los ist. Also von daher, Gewalt ist objektiv in Schulen nicht gestiegen. Es gibt Hotspots, aber wir sehen doch eher eine positive Entwicklung, die sich gerade dreht. Das ist problematisch, aber so. Was wir aber sehen, und das ist ja das, worauf deine Frage wahrscheinlich abzielt, ist, Gewalt verlagert sich mehr in den digitalen Raum und ist damit nicht mehr eindeutig der Schule zuzuordnen. Und das sehen wir in der Gewaltforschung tatsächlich auch kritisch. Es ist kein Vorteil, wenn das Mobbing kein Gesicht mehr hat, sondern zu einer Allgegenwart wird. Es ist kein Vorteil. Ich sag mal, wenn ich in einer Ecke des Schulhofes Gewalt erlebe, dann kann ich diese Ecke meiden. Das Internet kann ich als Schüler nicht mehr meiden. Und da spielt auch Digitalisierung, die ja unendlich wichtig ist, aber dadurch bin ich auch allgegenwärtig. Und da kommen auch neue Dynamiken, von denen ich glaube, dass wir in der Gewaltforschung Dinge sehen, die wir in der Didaktikdiskussion noch gar nicht sehen. Zum Beispiel ist es unglaublich schwer, wenn eine Schule sehr auf Gruppenarbeiten setzt, ChatGPT zum täglichen Lernbegleiter geworden ist. Die Schule sagt, sollte nicht einsetzen. Einzelne Schüler wollen sich dran halten. Aber in Gruppenarbeiten, wenn der Rest der Gruppe mit ChatGPT, ich sag mal, ein Pfuschergebnis hinlegt, ist es für den einzelnen Schüler nicht mehr so einfach, seine Leistungen einzubringen. Und auch dadurch entstehen Dynamiken. So, und ich glaube, dass wir da noch viel vor uns haben im Bereich der digitalen Gewalt. Einiges sehen wir seit 10 Jahren, aber es ist auch viel Dynamik drin. Und in der Corona-Pandemie wurden Kinder auch technisch hochgerüstet. Auch das muss man sehen. Früher hatte man das ausgelatschte Handy vom Papa. Heute hat jeder sein iPhone in der Tasche. Und das sind schon Phänomene, wo man sagen muss, da entsteht ein Druck. Und der kann sich explosionsartig entladen. Wir haben ja auch in Deutschland Vorfälle gesehen von schweren Straftaten, die im Internet angeheizt wurden oder wo es ein Online-Vorspiel gegeben hat. Man macht nicht mehr einfach Schluss, sondern es gibt ein Nachspiel, das sich nicht darauf beschränkt, dass man seinen besten Freundinnen erzählt, man postet öffentlich und so weiter und so fort. Und von daher würde ich sagen, das Thema, der Konflikt, den diese Serie anspricht, das ist schon ernst. Und dass Kinder im Internet vollkommen ungeschützt sind, und wir helikoptern unsere Kinder, wenn es darum geht, abends nach der Party nach Hause zu kommen, was statistisch gesehen ein verhältnismäßig harmloser Prozess ist. Die wenigsten Teenager werden auf dem Weg von Club nach Hause überfallen, selbst wenn sie allein unterwegs sind. Das ist statistisch gesehen nicht das große Risiko. Da schützen wir ohne Ende. Ich als Elternteil auch. Im Internet setzen wir unseren Kindern Welten aus, wo sie mit Inhalten konfrontiert werden, die sie überfordern, wo sie mit Tätern konfrontiert werden, die nicht erkennbar sind und die hochprofessionell agieren, teilweise auch vom Ausland über sehr professionelle Netzwerke organisiert. Und wir interessieren uns da nicht nur für. Und wir haben noch eine Kommunikationsbarriere, die ich gefährlich finde. Die wenigsten Jugendlichen wenden sich mit irritierenden Inhalten an Erwachsene, weil sie wissen, dass die Erwachsenen da sehr skeptisch sind. Die haben Angst, wenn ich Papa oder Mama diesen Chatverlauf zeige, dann nimmt er mir das Handy weg. Und von daher ist diese Barriere, sich Hilfe zu suchen, im Internet gerade besonders hoch, weil die Erwachsenengeneration mit der Kinder-Jugendgeneration noch kein Kommunikationslevel gefunden hat, auf dem wir über Gefahren sprechen können, außer wir warnen, sind skeptisch und dramatisieren. Die Jugendlichen sind aber zwingend darauf angewiesen, wenn sie sich der sozialen Teilhabe nicht völlig entledigen wollen.
Diese Diskrepanz des Verständnisses wird in der Serie auch gezeigt, als der Vater versucht zu verstehen, wofür bestimmte Emojis beispielsweise stehen, also Zeichensysteme, bei denen für Jugendliche und für Kinder eigentlich klar ist, wenn dieses Emoji gepostet wird, dann bedeutet das Folgendes, das kann wirklich einen Angriff schon darstellen, ein Erwachsener sieht da vielleicht nur irgendein Smiley. Nur eine Rückfrage dazu noch. Denn wir kommen gleich auch noch mal zu dieser Verzerrung des Gewaltanstiegs, auf den du gerade schon mal kurz rekurriert hast. Ist es für dich denn dann gut, wenn eine solche Serie so einen großen Aufschrei evoziert und darüber diskutiert wird? Oder würdest du sagen, ja, das ist die Debatte, die sich dahinter anschließt, ist eigentlich eher verkürzt und sorgt für eine Art von Alarmismus, den wir nicht gebrauchen können.
Ich sag mal so, eine kleine Bombe schmeißen macht ja immer Spaß. Mhm. Diese Bombe trifft natürlich auch auf eine polarisierte Diskussion über Gewalt insgesamt. Mhm. So, und Kinder und Jugendliche sind da natürlich auch immer wieder im Fokus. Es gibt zwei große gesellschaftliche Gruppen, die in der medialen Darstellung von Gewalt immer verzerrt sind. Das sind Kinder, Jugendliche und das sind Migranten. Mhm. Da wird alles berichtet und wenn es diese beiden Gruppen nicht trifft, ich finde das jedes Jahr wieder witzig, also als Gewaltforscher witzig, als Mensch tragisch. Aber wir haben ja in einer Bevölkerungsgruppe seit 20 Jahren einen kontinuierlichen Gewaltanstieg. Und das ist in der Gruppe der über 60-Jährigen. Mhm. In Zeiten, wo sich die Jugendgewalt konsequent bergab entwickelt hat, so Anfang der 2010er bis 2016 ungefähr, hatten wir einen konsequenten Abfall in der Jugendgewalt. In der Zeit hat sich die Gewalt bei den Senioren erhöht. Und das ist mehr, als der demografische Wandel erklären kann. Mhm. Und nirgendwo liest man auf der Titelseite Warnung vor herumlungernden Rentnergangs im Stadtpark. Ich würde es mir mal wünschen, es wäre zwar inhaltlich auch Quatsch, aber ich würde mir mal wünschen, es würde jemand mit derselben Leidenschaft darauf reinhauen. Mhm. So, und das ist das, was nicht passiert. Wir reden sehr, sehr selten über Gewalt rund um Sportereignisse. Mhm. Ich persönlich kann mit Fußball nicht viel anfangen, aber über meine jüngste Tochter habe ich ein bisschen Leidenschaft zum Eishockey entwickelt. Und Eishockey ist ja eine Sportart, die auf dem Feld viel, viel, viel dynamischer ist. Da geht es ja viel mehr zur Sache. Im Gegenteil, beim Eishockey, da können sich Spieler, kommt nicht oft vor, aber hin und wieder, die schlagen sich. Und die Konsequenz ist, beide Verwickelten gehen für 2 Minuten auf die Bank. Mhm. Das wäre beim Fußball, wenn man einmal Eishockey geguckt hat, denkt man beim Fußball immer nur, was machst du da? Steh auf. So. Aber beim Eishockey gibt es überhaupt gar keinen Grund dafür, Fans verschiedener Mannschaften, selbst Düsseldorf-Köln, was ja nun auch im Eishockey durchaus angespannt ist. Es gibt keinen Grund dafür, die Fans durch getrennte Eingänge zu schleusen oder die Toiletten zu trennen oder sonst irgendwie was. Sondern das ist eine andere Stimmung im Stadion. Während Fußball offensichtlich ein Ort ist, an dem Gewalt zur Kultur gehört, thematisiert kein Mensch. Wir hatten Anfang des Jahres eine Riesendiskussion über ein Volksfest auf der Insel Borkum. Ich bin ja nahe der ostfriesischen Küste aufgewachsen. Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass Journalisten überrascht waren. Wir wussten das alle. Mhm. Und jede Region hat Orte, Rituale, an denen sowohl übermäßiger Alkoholkonsum als auch Gewalt für einen kurzen Moment legitimiert wird. Mhm. Und damit will ich jetzt nicht Gewalt runterspielen, aber ich will darauf hinweisen, dass wir solche Phänomene haben, die nicht ins Bewusstsein treten. Und die größte Baustelle für unsere Kinder und Jugendlichen ist natürlich familiäre Gewalt. Ich würde mir einmal ein einziges Jahr wünschen, in dem Journalisten so engagiert berichten und Politiker so engagiert diskutieren über familiäre Gewalt gegen Kinder, gegen Frauen und auch ganz besonders diese Trennung, diese Geschichte der Nachtrennungsphase ist ein unglaublich gewaltbesetzter Moment, der ganz, ganz gefährlich ist für alle Beteiligten. Und wir würden einmal so viel Aufmerksamkeit darauf richten, wie wir in den letzten 10 Jahren auf Migrationsgewalt gelegt haben. Weil das sind Probleme, die viel, viel, viel drängender sind.
Damit beantwortest du eigentlich schon eine Frage, die in der Folge von Das Wissen vom 6.12.2023 gestellt wird, nämlich die Frage, warum Kinder und Jugendliche eigentlich gewalttätig werden. Hören wir da mal kurz rein.
An dieser Stelle wurde die 12-jährige Luise Opfer eines Verbrechens. Die traurige Erkenntnis heute, die mutmaßlichen Täter sind selbst 12 und 13 Jahre alt.
Nachdem es in diesem und auch im vergangenen Jahr vermehrt zu Ausschreitungen, Schlägereien und Chaos kam, ziehen einige Badebetreiber in Berlin erste Konsequenzen.
Die Silvesternacht hat gezeigt, wir haben ein Problem.
Die Silvesternacht in Neukölln. Schlägereien in Freibädern, Morde und schwere Straftaten.
Dokumentiert in dramatischen Bildern von randalierenden Jugendlichen.
Immer wieder bestimmten gewalttätige Kinder und Jugendliche zuletzt die Schlagzeilen. Einzelfälle, die Medien aufbauschen? Auch die letzte polizeiliche Kriminalstatistik zeigt einen Anstieg tatverdächtiger Jugendlicher. Woran liegt dieser Anstieg? Werden Kinder und Jugendliche tatsächlich immer gewalttätiger? Und wie können wir gegensteuern?
Ich habe ungefähr 23 Anschlussfragen, aber ich versuche mich mal zu beschränken. Die erste Frage ist, warum wird, ich teile sie auf, A, denn dann vor allen Dingen auf Jugendliche eingegangen? Wenn, du hast es gerade selber gesagt, wenn Jugendgewalt innerhalb eines größeren Spektrums eigentlich eher zurückgeht, wenn auf der anderen Seite die Gewalt 60 plus nach oben steigt, warum ist das so? Und B, auch wieder die Frage der medialen Thematisierung, warum werden die Gründe für Jugendgewalt, die zu Hause liegen, dann so wenig thematisiert? Weil du hast gerade zweimal gesagt, du würdest dir wünschen, dass eigentlich der Fokus mal darauf gestellt wird und eben nicht auf, ich nenne es jetzt mal, Einzelfälle, die sich vielleicht besonders bildhaft darstellen lassen.
Genau, denn ich will ja damit nicht sagen, das ist aber das Problem. Wenn man als Wissenschaftler Gewalt einordnet, besteht immer das Risiko, dass Opfer sich verhöhnt fühlen. Mhm. Ich will nicht sagen, dass Gewalt an Schulen kein Problem wäre. Mhm. Ich will nicht sagen, dass dort, wo Hotspots entstehen und Jugendgruppen tatsächlich, zum Beispiel Verkehrsknotenpunkte, die sind gar nicht mehr in ihren Stadtteilen, die sitzen an zentralen Verkehrsknotenpunkten, und ich kenne Orte in Deutschland, wo Jugendliche zwei Bushaltestellen früher aussteigen aus dem Bus, eine halbe Stunde zu Fuß gehen, um in den Bus wieder einzusteigen, weil sie am zentralen Unibus-Parkplatz nicht mehr sicher umsteigen können, weil sie Angst haben. Und solche Dinge will ich nicht verharmlosen. Die gibt es. Aber ich kann sagen, ich bin seit 20 Jahren mit dem Thema Gewalt und riskant agierende Kinder und Jugendliche konfrontiert. Ich habe in den letzten 3 Jahren nichts gesehen, was ich nicht insgesamt in diesen 20 Jahren immer und immer und immer wieder mal gesehen habe. Zusätzlich bin ich selber Schüler einer Schule in einem Stadtteil gewesen, den man heute als sozialen Brennpunkt bezeichnen würde. Ich habe auch in den letzten 20 Jahren nichts gesehen, was ich nicht selber als Schüler gesehen habe. Im Gegenteil würde ich sogar sagen, meine 5 Kinder haben in der Schule weniger Gewalt erlebt als ich in meiner Schulzeit. So, von daher, es geht nicht um Relativierung von Opfererfahrung. Es geht um Einordnung und um die falsche Fokussierung. Und die kann man begründen. Es gibt in der Wissenschaft einen festen Terminus dafür. Das fand ich ganz lustig, als ich den vor ein paar Jahren mal gefunden habe. Das ist der Kids These Day Effekt.
Ja, Kids These Day. Ben Freiwald hat in einer ganz tollen Podcast-Folge, die wir auch noch in die Shownotes machen können, genau darüber gesprochen.
Genau, auch Ben Freiwald hat da fantastisch recherchiert.
Die Jugend von heute, mehr oder weniger als Übersetzung, ne?
Genau, wenn wir es so ein bisschen zurückverfolgen, dann kann man sagen, die Autoren dieser Studie, die diesen Begriff erfunden haben, gehen bis ins 17. Jahrhundert zurück und finden Spuren dafür, dass es schon immer so war, dass man die auf die Kinder zurückgeblickt hat. Es gibt Zitate auch, die der Antike zugerechnet werden. Nun weißt du besser als ich, dass es in der Antike keine Autorenliteratur im engeren Sinne gab. Also, dass Sokrates sowas gesagt hat, ist sehr unwahrscheinlich. Aber Fakt ist, es geistert durch alle Zeiten dieser Effekt, so schlimm wie heute war die Jugend noch nie. Dieser Mythos früher, der zieht sich durch. Und es ist offensichtlich, und da gibt es sehr, sehr interessante Studien, die zeigen, die Zeit, in der man selber so 11 bis 12 Jahre alt war, die hält man für die beste Zeit des Lebens. Und alles, was danach kam, war Mist. Und das hat natürlich auch wahrscheinlich verschiedene Gründe. Erstens, mit 11, 12 Jahren haben wir die Gesamtsituation dieser Welt noch nicht so wahrgenommen. Wir waren in unserer kleinen Welt und die war in Ordnung für die meisten Menschen. Und insofern, und jetzt plötzlich werden wir durch die Medien ja auch alltäglich. Wenn ich meinen Google-Algorithmus entsprechend trainiert habe, was ich ja tue, indem ich Zeitung lese, dann zeigt er mir auch täglich, wenn ich Google öffne, werden mir 20 Gewaltmeldungen aus Deutschland angezeigt. Wenn in Flensburg was passiert, steht es in Garmisch-Partenkirchen auf der Titelseite. Während wir ja doch vor einigen Jahren politisch erlebt haben, vor 40 Jahren konnte ein Schüler in einem bayerischen Dorf seine Lehrerin mit Säure bespritzen, die er aus der Werkstatt seines Vaters mitgenommen hat. Und wenn 40 Jahre später eine Lehrerin davon berichtet, dann beschwert er sich noch darüber, das hätte sie nicht sagen dürfen. So haben wir doch ein sehr prominentes Beispiel gerade. Das sind Verschiebungen. Und ich glaube, die Erwachsenengeneration hat es besonders leicht, gesellschaftliche Missstände auf Gruppen abzuwälzen, die besonders anders sind. War der Täter deutsch, muss er psychisch krank gewesen sein. Der darf nichts mit mir zu tun gehabt haben. Dass mein Nachbar solche Dinge tut, dass ich sowas tun könnte, darf nicht sein. Oder er war jung und die Jugend von heute ist unerzogen. Oder aber er war Migrant und trägt die Gewalt hier ein. Und das sind so Punkte, weswegen die Diskussionen, die Schlagzeilen unglaublich dynamisch werden. Und ich glaube, dass Journalismusentwicklungen da auch zu beitragen. Wenn es von Interesse ist, kann ich das gern kommentieren. Meine Tochter hat da gerade eine Hausarbeit drüber geschrieben, weil sie gerne Journalistin werden möchte. Finde ich sehr spannend, wie Journalisten das selber bewerten. Aber das nur, wenn es euch interessiert. Also das wäre jetzt nichts.
Nee, interessiert mich. Ich musste gerade nur daran denken, dass der holländische Historiker Breckmann in seinem Buch Im Grunde gut diese mediale Verzerrung auch nochmal darstellt als, ich glaube, Nocebo-Effekt, also quasi als Gegenteil von Placebo-Effekt, dass also das Zuspielen von selektierten Nachrichten dazu führt, dass man das Gefühl hätte, dass alles schlechter würde. Und es gibt ja, glaube ich, auch eine Studie, die zeigt, dass AfD-WählerInnen oftmals ein negativeres Bild auf gesellschaftliche Entwicklung haben, und zwar nicht, weil sie AfD wählen, sondern weil sie oftmals in algorithmischen Schlaufen sind, wo sie eben sehr häufig mit dem Bild des migrantischen Messermanns und den bösen Jugendlichen, die müssen dann auch migrantisch sein, sonst spielt es keine Rolle, konfrontiert sind. Also das bestätigt ja quasi auch das, was du gesagt hast. Dieses einerseits verzerrte Bild und auf der anderen Seite nochmal zusätzlich den verklärten, mythisch aufgeladenen Blick zurück in eine Zeit, in der angeblich alles gut war. Ne?
Genau, der mythisch verzerrte Blick und eben dann eben auch die Geschwindigkeit und was besetzt eben das Hirn. So, die Berliner Silvesternacht 2022 war ja auch ein wunderbares Beispiel. Die Narrative müssen gesetzt werden, bevor die Realität ans Licht kommt. Ich habe mich als erstes gefragt, was machen eigentlich Kamerateams der großen Medienhäuser um Mitternacht in Neukölln? Die sind da ja sonst auch nicht. Vor allen Dingen nicht jede Silvesternacht. Die waren da, die haben bestellt, die haben geliefert bekommen. So, und dann stellt sich doch plötzlich heraus, es waren nicht annähernd so viel Gewahrsamnahmen, wie am nächsten Tag in der Zeitung war. Aber bis heute sitze ich mit Politikern auf dem Podium, die davon reden, dass in Berlin 400 Menschen in einer Nacht verhaftet worden wären. Das ist reiner Fake, das ist der Faktor 10 erhöht diese Zahl. Es war nicht so. Dann stellt sich plötzlich heraus, dass 80% der in Gewahrsam nahmen am Potsdamer Platz und am Brandenburger Tor waren. Da feiert gar nicht die Jugend aus Neukölln. Da feiern ganz andere Menschen. Und dass 100% der in Gewahrsam genommenen Menschen das 21. Lebensjahr vollendet hatten. Die politische Konsequenz ist aber ein Jugendgipfel in Neukölln. Das ist das Ergebnis. Und dieser Effekt kommt zustande, ja, einerseits durch Algorithmustraining, das ist ganz klar, das erlebe ich ja privat auch. Ich verfolge die mediale Berichterstattung von Jugendgewalt sehr aktiv aus beruflichem Interesse. Und wie gesagt, wenn ich irgendein Newsfeed öffne, wenn ich irgendein Social-Media-Netzwerk öffne, sofort habe ich genau diese Meldungen. Und dann sind natürlich die Horrormeldungen auch schnell und sie werden besetzt, egal ob der Täter am Ende deutsch, Mitte 40 und es war ein Mercedes G-Klasse, ist vollkommen egal, weil 2 Stunden lang haben 750 Kommentare Zeit auf mich einzuprasseln, die sagen, Migrant. So. Und das ist das eine. Das andere ist natürlich auch, dass die Medienlandschaft sich durchs Internet enorm verändert hat. Man verkauft nicht mehr ganze Zeitungen. Früher war das Produkt die Zeitung als Ganzes und es gab einige wenige Blätter, die haben auf den Tagesverkauf gesetzt, die brauchten die reißerische Schlagzeile, damit der Mensch sie sieht, sie kauft. Die meisten Medienhäuser hatten ihren festen Kundenstamm, auf den sie gesetzt haben und haben von dort aus, die konnten sich andere Schlagzeilen leisten. Heute wird doch auch Medien überwiegend online konsumiert und ich sehe jeden einzelnen Artikel, wie sehr er geklickt wurde, wie lange er angeguckt wurde, ob er gelesen wurde. Das heißt, ich kann mir keinen langweiligen Artikel als Journalist mehr erlauben. Ich kann mir keine Differenzierung mehr erlauben, die dann keiner liest. Dann kommt es zu so Effekten, wie wir sie letztes Jahr gesehen haben, große Lehrkräftebefragung zum Thema Gewalt an Schulen. 41% der Lehrkräfte sagen, es gab eine Zunahme an Gewalt. 57% sagen, es gibt keine Veränderung, 2% sagen, es gibt eine Abnahme. Und alle Zeitungen titeln: Lehrkräfte einig, massiver Anstieg von Gewalt. Mhm. Man muss kein Mathelehrer sein, um das zu verstehen, dass das falsch ist.
Und in Bezug eben auf das, was du sagst, ja dann auch insofern falsch, als dass A, die Corona-Zeit dazwischen ist und dass B, wenn Medien, was sie eben nicht so gut verkaufen lässt, auf die letzten 20 Jahre schauen, man eben eine Abnahme sehen würde.
Ja, genau. Und dass 41% eben auch nicht weder eine Einigkeit noch eine Mehrheit sind, sondern 57% haben gesagt, es gab keine Veränderung. So, also im Grunde genommen hätte die Schlagzeile heißen müssen: Viele Lehrer besorgt über Zunahme von Gewalt, die Mehrheit sieht jedoch keine Veränderung. Aber das generiert eben nicht die notwendigen Klicks.
Jetzt bist du Forscher und kein, ich sag jetzt mal, politischer Berater. Ich habe vor allen Dingen von Drosten gelernt, dass die Schwierigkeit ja immer besteht, auf der einen Seite eine Diagnose zu haben und auf der anderen Seite eine Handlungsempfehlung daraus abzuleiten. Aber wenn wir uns jetzt nochmal darauf fokussieren, dass es Jugendgewalt gibt, die sich, wie du gerade eben gesagt hast, auch ins Netz verlagert. Auf der anderen Seite, du aber auch darauf hinweist und auch in dieser Folge schon darauf hingewiesen hast, dass eine stabile Beziehungsarbeit in der Intensivpädagogik ganz wichtig ist, um präventiv auch vorzugehen, was Schülerinnen und Schüler angeht. Welche Möglichkeiten hat denn Schule gegenüber dieser Verlagerung online überhaupt einer Situation Herr zu werden, die sie fokussieren kann? Denn das, was wir gerade gesprochen haben, und ich finde das wichtig, dieses größere Bild, ja, also eben nicht nur zu sagen, die Jugend wird immer schlimmer und das wird alles schlimmer, aber nun sind Schulen ja Orte von Kindern und Jugendlichen. Gibt es da schon Überlegungen zu sagen, wie werden wir dem Herr? Spricht das für ein Smartphone oder Social-Media-Verbot oder gibt es da andere Ansätze?
Genau, also wenn ich unsere Gesellschaft, sage ich jetzt mal, beraten sollte, was sollten wir tun? Hätte Schule eine Schlüsselrolle? Natürlich nicht die einzige. Es gibt Baustellen, zum Beispiel sehe ich die Wohnungsnot, die Eskalation auf dem Wohnungsmarkt gerade sehr, sehr kritisch für Kinder und Jugendliche, weil sie zu 90% Familien betrifft. So, ein alleinstehender, beruflich fest verorteter Mensch wird nicht in Wohnungsnot geraten. Der bewirbt sich auf 3 Wohnungen und kann sich zwischen 2 in einer aussuchen. Während Familien enorm unter Druck geraten, Familien kommen wieder in viel zu kleine Wohnungen. Das halte ich für ein Riesenproblem. So, zeitgleich sehe ich auch Armutsbedrohung. Familien werden besonders durch Faktoren wie Inflation und solche Dinge betroffen. So, also wir haben Druckpunkte auf Familie und auch wir sehen erste Umfragen, die zeigen, die Akzeptanz für erzieherische Gewalt steigt in der Bevölkerung wieder an. Weil auch gewaltfreie Erziehung, Erziehung auf Augenhöhe in bestimmten Kreisen als links-grün versifftes Erziehungsmotiv definiert wurde, was falsch ist. Gewaltfreie Erziehung ist eigentlich ein erzkonservativer Entwicklungsstrang. Der hat sich im letzten Jahrhundert erzkonservativ entwickelt, die gesagt haben, so Menschenwürde und sowas. Eigentlich ist es was anderes. Aber egal, jetzt haben wir das Framing. Und das sind natürlich Dinge, gegen die wir steuern müssen. Das ist für mich vollkommen klar. Da halten wir, wenn ich Politiker raten sollte, wie sie gesellschaftliche Gewalt angehen sollen, würde ich sagen, Bekämpfung des Wohnungsmarktes und wirtschaftliche Absicherung von Kindern und Jugendlichen sind die beste Gewaltprävention. Dazu kommen Grünflächen, legale Treffpunkte für Jugendliche und so weiter. So. Und im Bereich der Schule, die beste Idee meiner Ansicht nach wäre, Klassenlehrkräften vom Lehrplan befreite Zeit für Beziehungsarbeit zur Verfügung zu stellen. Das ist eine Forderung, weil wir da tatsächlich viel sehen und zwar auch unabhängig von dem Intensivtäter oder dem hochriskant agierenden Kind oder Jugendlichen. Es gibt eine wunderschöne Studie von Dirk Bayer und seinen Kollegen aus dem Jahre 2008, also auch schon fast 20 Jahre her, muss ich als Wissenschaftler schon aufpassen, ob ich die noch zitieren darf. Die konnten zeigen, wie in bestimmten Städten in Deutschland über 5 Jahre der Anteil der türkischen Jugendlichen der sogenannten zweiten Generation an Gymnasien gestiegen ist. Und wie parallel dazu die Kriminalität, die von dieser Bevölkerungsgruppe ausgeht, gesunken ist. Und sie konnten es für andere Städte, da haben wir leider in Deutschland ein Nord-Süd-Gefälle, wie in anderen Städten, der Anteil von türkischen Jugendlichen am Gymnasium gesunken ist und gleichzeitig die Kriminalität sich fast verdoppelt hat. Und jetzt wäre es naiv zu glauben, gestern noch Intensivtäter, heute Abitur machen. Sondern es gibt offensichtlich auch einen Chanceneffekt. Wenn ich den Eindruck habe, ich habe Eigenschaften in mir, die mir sowieso keine Chance ermöglichen. Wenn ich aber Kumpels habe, die das Gymnasium besuchen, wenn ich aber sehe, wenn ich mich anstrenge, habe ich eine Chance, dann scheint das was mit der gesamten Gruppe, die sich diesen Merkmalen zuordnet, zu machen.
Also so ein Peer-Group-Effekt, ne?
Genau, es gibt einen Peer-Group-Effekt, es gibt einen Identifikationseffekt. Ich bin nicht draußen, weil meine Eltern türkische Arbeitsmigranten waren, sondern ich kann ja alles erreichen, wie alle anderen auch. Das scheint zu entlasten. Das heißt, Schule kann über Chancengleichheit und über Beziehungsarbeit, die wohl größte und längste Kriminalitätsstudie in Deutschland, Kooperation Universität Münster und Universität Duisburg, hat gezeigt, dass die Akzeptanz von gesellschaftlichen Regeln und Normen in der Altersgruppe 13 bis 17 mehr von der Beziehung zur Lehrkraft beeinflusst wird als von der Beziehung zu den Eltern. Das ist völlig klar, weil in der Phase geht es ja um die Abgrenzung von den Eltern. Jeder 13- bis 17-Jährige tut Dinge, nicht obwohl sie die Eltern ärgern, sondern damit sie die Eltern ärgern. Und die suchen nach neuer Orientierung. Und im Moment muss man sagen, viele, die in der Schule über Leistung nichts erreichen können, finden die dann auf der Straße, wenn ich wirklich Zeit dafür habe. Und ich meine wirklich Beziehungsarbeit, miteinander Dinge tun, spielen, sprechen, Aktivitäten unternehmen. Ich als Förderschullehrer hatte diese Zeit immer, das war mein großer Vorteil. Deswegen ich auch sicherlich viel Gewalt als Lehrer erlebt habe, aber nie Angst davor hatte, weil ich meine Jugendlichen kannte. So, wenn wir auch Schulgrößen, ich will jetzt gar nicht von Klassengrößen träumen, dann kommen wir wieder in den Bereich der Utopie. Aber wir schaffen im Moment auch Fabrikschulen, die eine unglaubliche Dichte und Anonymität schaffen. So, ne? Pausenaufsicht an der Schule mit 2600 Schülern, abgesehen davon, dass jeder auftauchen kann, ohne dass ich ihn kenne, habe ich wenig Eingriffsschwelle, wenn ich weder Namen, da muss ich den Schüler fragen, welche Klasse bist du denn? Dann erzählt er mir in der 17b, so. Und dann bin ich immer in der dummen Situation. Und das sind, glaube ich, so Dinge, an denen wir drehen können. Und speziell für das Thema Online, ich glaube, dass Jugendliche und auch Kinder mittlerweile, jede Grundschule ist damit konfrontiert, dass Kinder Inhalte präsentiert kriegen, denen sie kognitiv überhaupt nicht gewachsen sind, die überfordernd sind. Ich glaube, wir müssen Kommunikationskanäle eröffnen, und zwar altersangemessen. Wie wäre zum Beispiel eine anonyme Chatgruppe, in der sich Kinder mit Lehrkräften, ohne dass sie ihren Namen nennen müssen, austauschen können über das, was sie im Netz erleben. Und dann einen Tipp kriegen können. Auch den Hinweis, hier ist eine Schwelle überschritten, das gehört eigentlich zur Polizei, bitte wende dich an einen Erwachsenen, gib den Namen, aber ohne den Druck. So, wie wäre es, wenn es Möglichkeiten gäbe, mit einem Vertrauenslehrer, einer Vertrauenslehrerin auch mal wirklich konkret auf Bilder zu gucken und darüber zu sprechen, ohne dass die unter dem Druck steht, ich muss es dann zur Anzeige bringen. Ich will damit in der Schule keinen rechtsfreien Raum schaffen, aber wir müssen mit unseren Kindern und Jugendlichen in Kommunikation kommen. Solange, bis wir ein Agreement gefunden haben, wie gehen wir tatsächlich damit um? Denn ich bin da momentan noch ambivalent, abgesehen davon, dass ich kein Experte bin, muss ich sagen, das, was meine Eltern damals sowohl über das Thema Fernsehen als auch über das Thema des Walkmans, immer diese Kopfhörer auf den Ohren, du wirst taub sein, wenn du erwachsen bist, oh Wunder, ich bin es nicht, du kannst überhaupt gar nicht mehr mit Menschen kommunizieren, weil du völlig abwesend bist, weil du immer nur die Kopfhörer trägst. Also diese Vorurteile, die Argumente sind erstaunlich ähnlich. So, und auch das in der Geschichte, nicht? Auch in Griechenland wurde diskutiert, auch da wieder Quelle unbekannt, aber es gibt gute Hinweise darauf, dass man den Bau von Bibliotheken sehr kritisch gesehen hat, weil man gedacht hat, dann hören die Kinder auf zu denken, wenn sie alles nachlesen können. So, also es zieht sich durch. So, und da muss man sagen, einerseits denke ich, es ist so, es gehört dazu, sie setzen sich damit auseinander, wir können es erstens gar nicht verbieten, ist längst unrealistisch geworden, und zweitens, dadurch erhöhen wir nur die Distanz und verringern nur das Vertrauen. Und andererseits aber sind wir zum Beispiel, was polizeiliche Ermittlungsarbeit im Netz gegen Straftaten, was Identifikationsarbeit, wie finde ich Menschen, die sich als 12 ausgeben, obwohl sie 55 sind, So, solche Dinge, da haben wir noch keine Antworten drauf. Und von daher ist das Internet ein verdammt gefährlicher Ort. Und von daher müssen wir sowohl in der Schule als auch in den Elternhäusern sehr, sehr aufpassen auf unsere Kinder. So wie wir es im Straßenverkehr ja auch tun. Nur weil man Kinder nicht vom Straßenverkehr abhalten kann, schicke ich meinen Dreijährigen trotzdem nicht mit dem Dreirad auf die vielbefahrene Kreuzung. So, also von daher, ich habe da keine einfache Antwort drauf. Aber ich glaube, wir müssen vor allen Dingen den Kommunikationsraum öffnen. Denn wir haben de facto zu wenig Ahnung, zu wenig technische Kompetenz und begegnen den Jugendlichen zu oft mit Skepsis und deswegen vertrauen sie uns nicht, weil das Schlimmste, was einem Jugendlichen passieren kann, ist, wir kassieren es ein.
Heute sprach ich in Die Schule brennt mit Professor Menno Baumann, Professor für Intensivpädagogik an der Fliedner Fachhochschule Düsseldorf und einer der führenden Experten für sogenannte Hochrisikoklientel in der Kinder- und Jugendhilfe. Lieber Menno, schön, dass du dabei warst.
Ja, hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
Niemand hat die Kindheit ganzer Generationen so sehr bestimmt wie diese beiden. Peter Lustig von Löwenzahn und Elfie Donnelly, die Autorin von Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen. Aber kaum jemand weiß, Lustig und Donnelly waren ein Paar. Und hatten auch abseits des Erfolgs spannende Lebensgeschichten. Gemeinsam haben sie ihre schweren Kindheiten aufgearbeitet, mit alternativen Lebensmodellen experimentiert und sind einem indischen Guru gefolgt. Der Podcast Stars unserer Kindheit erzählt, wie Peter Lustig zu Löwenzahn kam und wie Elfie Donnelly die Idee zu Benjamin Blümchen hatte. Er stellt auch die Frau vor, die das Vorbild für Carla Kolumna war. Und mit dem Sohn von Elfie und Peter über seine Kindheit und seine Eltern. In 6 Folgen erfahrt ihr die Lebensgeschichten der Menschen hinter den Geschichten, von denen ein bisschen auch in der Welt von Löwenzahn, Bibi und Benjamin wiederzuerkennen ist. Stars unserer Kindheit, den Podcast gibt es ab sofort in der ARD Audiothek. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr ab jetzt auch eine Mail schreiben an die Schule brennt, alles klein und zusammen, @auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für die ARD. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fey.